Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn, Jesus, zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, kommen sie zum Grab, eben als die Sonne aufging. Und sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch wie sie hinschauen, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem langen weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Jesus sucht ihr den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Doch geht, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Da gingen sie hinaus und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Gemeinde, drei Frauen haben von Weitem gesehen, wie Jesus am Kreuz starb. Sie haben gesehen, wie man ihn in das Grab des Josef von Arimathäa legte. Sie sind weggegangen und wiedergekommen am Morgen des ersten Tages am Ostersonntag. Salben wollten sie ihren Jesus mit wohlriechenden Ölen. Die hatten sie in aller Frühe gekauft. Salben, das bedeutet Ehre erweisen und Abschied nehmen. Und beim Handanlegen begreifen, dass der Gesalbte wirklich tot ist, dass er kalt ist, dass die Lebendigkeit weg ist und mit ihr alles, was ihn einmal ausgemacht hat. Salben, das ist auch ein Dienst an der eigenen Seele, ein Hilfsmittel zum Loslassen dessen, was nicht festzuhalten ist. Kurz vor dem Ziel kommt den Frauen ein Problem in den Sinn. Der Stein, der Rollstein vor der Grabkammer, der war sehr groß, heißt es, und tonnenschwer. Wussten die Frauen denn nicht, dass der da liegt? Doch, das wussten sie. Die Grablegung hatten sie ja mit angesehen. Aber irgendwie haben sie das ausgeblendet. Zu richtig erschien ihnen das, was jetzt zu tun ist, als dass sie sich von solchen technischen Banalitäten abhalten ließen. Man könnte das kritisieren und sagen, schlechte Planung, liebe Frauen. Aber man kann das genauso gut bewundern. Wie viele Wege sind wir nicht gegangen, weil wir wussten, dass da ein Problem wartet, für das wir noch keine Lösung haben. Wir Deutsche haben momentan den Ruf, dass wir zögern und lavieren, wenn wir in der Ferne Probleme sehen, dass wir ungerne unkalkulierbare Risiken eingehen. Die Frauen gehen los, obwohl sie um den Stein wissen. Sie trauen sich nicht zu, den Stein selber wegzuwälzen, und sie haben auch überhaupt keine Idee, wer das für sie tun könnte. Aber sie haben Öl gekauft und sie sind den Weg gegangen zum Grab, in dem Vertrauen, alles andere findet sich irgendwie. Um das Menschenunmögliche kümmert sich Gott. Von den drei Frauen können wir etwas lernen. Wenn uns klar ist, was das Richtige ist, dann lasst uns doch damit anfangen, es zu tun, auch wenn das Weitere noch unklar ist. Auch wenn wir Probleme und Risiken sehen auf dem Weg. Auch wenn wir denken, das geht nicht. Gehen wir los, wenn wir von Gott ein inneres Go haben. Tun wir das Menschenmögliche. Um das Menschenunmögliche kümmert sich Gott. Und tatsächlich, als die Frauen hinschauen, aufschauen steht da wörtlich, ist der Stein weg. Wer hat ihn weggerollt? Vielleicht der junge Mann in Weiß? Das Problem, das den Gang zum Grab verhindert haben könnte, ist überhaupt keins. Aber es gibt zwei neue Probleme, keine praktischen, mehr so theoretische Probleme, vielleicht auch mehr für uns als für die Frauen damals. Der Jüngling ist ein Engel, auch wenn Markus ihn nicht so vorstellt. Matthäus nennt ihn frei heraus, einen Engel. Bei Lukas sind es zwei Männer in blitzendem Gewand, bei Johannes zwei Engel. Gibt es sowas wie Engel? Und wenn ja, dann sind doch Engel eigentlich per Definition Geistwesen. Kann ein Geistwesen einen tonnenschweren Rollstein bewegen? Für Matthäus ist das kein Problem. Bei ihm bebt erst die Erde und dann rollt der Engel den Stein weg. Die anderen Evangelisten schweigen dazu. Ich gebe zu, ich möchte ganz gerne wissen, wie Gott seine Wunder tut. Ich möchte das aus meiner heutigen Weltsicht heraus verstehen. Aber die Bibel bedient solche Neugier leider konsequent nicht. Viel neugieriger bin ich noch, was das zweite Problem angeht, die Auferweckung Jesu. Der Mann in Weiß ist zwar ungewöhnlich gesprächig für einen Engel, aber zum Vorgang der Auferweckung erzählt er gar nichts. Man könnte sich nun vorstellen, was man hätte sehen können, wenn da im Grab Jesu und draußen davor Überwachungskameras installiert gewesen wären. Was wäre da wohl zu sehen auf der Aufzeichnung vom Ostersonntagmorgen? Wenn wir dazu eine Umfrage machen würden unter uns, dann gäbe es wahrscheinlich zwei Hauptrichtungen, in die die Meinungen so gehen. Die einen würden sagen, man hätte gesehen, wie der Leichnam anfängt, sich zu bewegen und dann aufsteht. Die anderen würden sagen, nee, man hätte gar nichts gesehen, denn es handelt sich um die subjektiven Gewissheiten einzelner Menschen oder Menschengruppen. Vielleicht gäbe es noch eine dritte Meinung, die sagen würde, ich stelle mir vor, da wäre ein helles Licht zu sehen und dann ist das Grab leer. Vielleicht gibt es auch noch weitere Überzeugungen, was man da wohl hätte sehen können. Das Problem ist nur, wir können nicht mit unseren Augen sehen, was nur im Glauben zu erfassen ist. Jesus ist zumindest kein wiederbelebter Leichnam wie Lazarus. Der ist wieder gestorben und dann endgültig. Der Auferstandene nicht. Er war auch gar nicht so selbstverständlich zu erkennen. Für Maria Magdalena war er der Gärtner, schreibt Johannes. Die Emmausjünger im Lukas-Evangelium erkennen ihn erst beim Brotbrechen. Er ist durch Wände gegangen, aber dann hat er gegessen und hat sogar Thomas seine Wunden berühren lassen. Das ist alles ziemlich widersprüchlich. Der Apostel Paulus hat das gesehen und er spricht von einem geistlichen Leib im Unterschied zum natürlichen Leib. Das ist geradezu paradox, ein geistlicher Leib. Es lässt sich wohl nur mit Hilfe von Paradoxien beschreiben, was mit Jesus geschehen ist, als Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Aber es ist zweifellos etwas geschehen, das Menschen Hoffnung und Mut gegeben hat und das sie in Bewegung gesetzt hat. Eins ist auch klar, was am Ostermorgen in diesem Grab geschehen ist, das hat nicht nur mit Jesus zu tun. Es betrifft alle Menschen, auch uns. So wie Jesus für uns alle gestorben ist, so ist er auch für uns alle auferstanden. Schon am Kreuz war ja das Wesentliche für die Augen unsichtbar, dass dort Versöhnung geschieht zwischen Gott und Mensch. Genauso war auch an diesem Grab das Wesentliche unsichtbar, dass der Tod besiegt ist. Nicht nur der Tod des Nazareners, der Tod aller Menschen ist besiegt. Der Tod als solcher. Die orthodoxe Osterikone zeigt das sehr deutlich. Der auferstandene Christus zieht da mit Adam und Eva die ganze todverfallene Menschheit aus dem Totenreich heraus ins Leben. Wir sehen den Sieg des Lebens über den Tod auch heute nicht mit unseren Augen. Unsere Augen sagen uns vielmehr, das Gegenteil ist der Fall. Der Tod feiert immer neue Triumphe. Pandemie und Krieg in Europa, vor 3 Jahren waren das Thema aus den Geschichtsbüchern, heute bestimmt es unseren Alltag. Umso wichtiger ist es, dass es Menschen gibt, die mit den Augen des Glaubens sehen. Die Macht des Todes ist seit Ostern gebrochen und begrenzt. Und das dürfen wir trotz der bedrückenden Bilder und Nachrichten dieser Zeit nicht aus den Augen verlieren. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus Christus ist in den Tod gegangen, doch der Tod hat ihn nicht halten können. Er musste ihn wieder hergeben. Seitdem wissen wir, der Schöpfer des Lebens bewahrt Leben, auch im Tod und über den Tod hinaus. Der Tod ist nur ein Durchgangsstadium. Das stellt alles auf den Kopf, was man bisher wusste über den Tod. Die Frauen erschrecken sehr, heißt es da. Ihr Weltbild gerät ins Wanken. Sie können Tote beweinen, das ist ihnen vertraut. Aber zu glauben, dass der Tod kein Endpunkt mehr ist, das verschlägt ihnen die Sprache. Sie sagen kein Wort. Sie fragen auch nichts. Sie hören den Engel zu und dann rennen sie weg, noch voller Angst und Entsetzen. Damit endete einmal das Evangelium des Markus. Die alten Handschriften des Markus-Evangeliums gehen nur bis Vers 8. Erst später wurden die Verse 9 bis 20 hinzugefügt. Die tragen nach, was die anderen Evangelien erzählen. Die Erscheinungen des Auferstandenen, den Missionsbefehl und die Himmelfahrt. Kann denn ein Evangelium mit drei entsetzt fliehenden Frauen enden, die niemandem ein Wort sagen? Vielleicht gab es mal einen anderen Schluss, der verloren gegangen ist, aber das wissen wir nicht. Vielleicht wollte Markus es genau so erzählen, so dass an dieser Stelle der Leser übernimmt. Jetzt soll er selber aktiv werden. Jetzt soll er sich Menschen suchen, die vom Auferstandenen erzählen können. Jetzt soll er in einen christlichen Gottesdienst gehen und hören, was da gesagt wird. Zu Markus' Zeiten feierte man Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang den Gottesdienst. Wie geht's weiter? Der weiße Jüngling weist den Weg. Die Frauen sollen den Jüngern etwas ausrichten. Der Auferstandene geht ihnen voraus nach Galiläa, in die Heimat. Dort will er sie alle treffen. Auch als Auferstandener hat er keine Ambitionen auf den Thron Davids. Und der Tempel ist genauso wenig sein Platz wie die heilige Stadt Jerusalem. Er geht zurück nach Galiläa, dorthin, wo ihm und seinen Jüngern das Leben vertraut ist, die Menschen, die Gegend. Da will er ihnen begegnen, seinen Jüngern und Petrus. Petrus wird gesondert genannt. Warum? Der ist doch einer von den Jüngern. Ihr kennt die Geschichte von Petrus. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben, hatte Jesus ihm gesagt, und genauso kam es. Und das Letzte, was Markus von Petrus erzählt, ist, dass er in Tränen ausbrach. Er wird sich gehasst haben für sein Versagen, und genau deshalb nennt der Engel seinen Namen gesondert. Er soll sich nicht verurteilen dafür, sondern dem Auferstandenen genauso hinterhergehen wie die anderen Jüngern und die Frauen. Was soll uns dieses Vorangehen von Jerusalem nach Galiläa sagen? Religiöse Menschen denken manchmal, dass sie Gott besonders nahe sind, wenn sie heilige Orte aufsuchen. Tempel, Kirchen, Wallfahrtsorte. Vielleicht die Freikirchen etwas weniger, Freikirchler. Aber auch wir schätzen unsere Gemeindehäuser sehr. Ich kann mich an Diskussionen aus früheren Zeiten erinnern über Basare und Flohmärkte in Gemeindehäusern. Da wurde mit der Tempelaustreibung Jesu begründet, dass so etwas nicht geht, weil da Geld verdient wird. Ist ein Gemeindehaus also ein Tempel? Sind wir Gott in unseren Kirchen und Gemeindehäusern Gott besonders nahe? Manchmal kommt es mir vor, als seien diese Kirchen und Gemeindehäuser in der Gefahr, Grabstätten zu werden, in denen wir unseren toten Jesus mit salbungsvollen Worten ehren wollen. Hören wir doch den Engel, der sagt, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er geht euch voran nach Galiläa, in euren Alltag, dorthin, wo ihr zu Hause seid, da, wo euch alles vertraut ist, dorthin, wo die Menschen sind, die wie gebannt auf das Sterben in der Welt schauen und keine Hoffnung haben, keinen Sinn und keinen Trost finden. Dort sollt ihr seiner Auferstehungskraft begegnen. Dort sollt ihr seine Zeugen werden. Dort sollt ihr die Furcht vor dem Tod verlieren und glauben lernen, dass das Leben stärker ist als der Tod. Dorthin geht er uns voraus, in unser Galiläa, nach Happenbach, nach Flein, nach Weinsberg, nach Neckarsulm, nach Ödheim, nach Horkheim, wo wir zu Hause sind. Das leere Grab ist auch wichtig. Da, wo die Frauen ihren Toten Jesus salben wollen, da hören sie die Botschaft von seiner Auferweckung. Eine Freudenbotschaft ist das erstmal noch nicht. Im Gegenteil, die Frauen sind erschüttert. Warum nur? Vielleicht, weil es unbequemer ist, einem lebendigen Jesus nachzufolgen, als einen Toten zu verehren. Ein toter Jesus ist einfacher zu handhaben. Ich glaube, vielen Christen reicht im Grunde ein toter Jesus, der sie am Kreuz erlöst hat. Wenn sein Tod uns mit Gott versöhnt hat, wozu brauchen wir dann eigentlich noch Ostern? Dann können wir in Ewigkeit sein Opfer preisen und seinen Leichnam salben in seiner Grabeskirche. Aber er ist auferstanden, er ist nicht hier. Er geht uns voran, sein Weg geht weiter und unser Weg mit ihm geht auch weiter. Unser religiöses Bedürfnis nach einer Kultstätte und salbungsvollen Ritualen, die sich in Ewigkeit nicht mehr ändern brauchen, läuft ins Leere. Ein Jünger, eine Jüngerin Jesu zu sein, das heißt unterwegs zu bleiben. Auch in Galiläa war nicht Schluss. Von dort ging es weiter bis an die Enden der Erde. Wer es gemütlich haben will, für den ist das entsetzlich, so wie für die Frauen. Es ist so lange entsetzlich, bis sie dem Auferstandenen in Galiläa begegnet sind. Aber davon erzählt Markus nicht mehr. Davon müssen die weitererzählen, die ihm dort begegnet sind, die von der Furcht zur Freude gelangt sind und vom Schweigen zum Reden und zum Singen. Davon müssen heute wir erzählen. Wir sind lange nicht mehr entsetzt und erschrocken von der Osterbotschaft. Für uns ist sie ein Bestandteil unseres Glaubens, ein Abschnitt unseres Bekenntnisses. Wie wäre es, wenn wir damit rechnen würden, dass aus dieser Osterbotschaft eine neue Osterbegegnung werden könnte? Nicht unbedingt hier im Gottesdienst, vielleicht auch hier, aber bei uns zu Hause, wo unser Leben spielt. Wenn wir damit rechnen würden, dass Jesus uns vorangeht, heute an diesem Ostersonntag, in unser alltägliches Leben hinein, dass er unter den Menschen ist, mit denen wir umgehen, dass er in den Situationen ist, die wir erleben. Er ist der Lebende, er lebt ein unzerstörbares Leben, das nicht mehr begrenzt ist auf einen Ort und eine Zeit. Er lebt sein Leben mitten in unserem Leben, wenn wir ihn lassen. Dort verströmt er sich und dort verströmt er sein Leben, dort heilt er weiter und vertreibt ungute Geister nach wie vor. Dort richtet er auf und weitet unseren Blick für das Reich Gottes, das längst angebrochen ist. Dort, wo wir zu Hause sind, dort lässt er Hoffnung und Mut in uns aufwachsen für eine zerrissene Welt und Tatkraft, sie zum Besseren zu gestalten. Wir sind herausgefordert, das Markus-Evangelium weiterzuschreiben in unserem Leben. Entsetzen und Schweigen, das sind keine guten Endpunkte. Es sind Startpunkte, wenn uns in unserem Leben etwas zerbrochen ist, Gewissheiten, Beziehungen, Lebensentwürfe, dann ist es gut, die Stimme des Engels zu hören, der uns wegschickt von der Grabstätte unserer Hoffnungen mit den Worten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Folge dem Auferstandenen dorthin, wo du am lebendigsten bist, da, wo du hingehörst, wo deine innere Heimat ist. Dort triffst du ihn, dort erfährst du, was Ostern bedeutet, dass der Tod überwunden ist. Der Herr ist auferstanden. Amen.